Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einem neuen Blick in die Sterne mit Ruth Grützbauch. Die ist Astronomin, betreibt ein Pop-Up-Planetarium, was ich immer noch nicht gesehen habe. Ich muss unbedingt mal angucken. Und ich lasse mir von Ruth mindestens einmal im Monat Orgeszeug aus dem Universum erzählen. Hallo Ruth.
Hallo.
Ist das, wo kann man, das steht ja auch nicht irgendwo rum, dein Planetarium. Ne? Das kommt ja nur auf Abruf. Oder hast du irgendwie so einen festen Ort? Wo das
nein,
so wie so ein Zirkus, der dann so überwiegt hat.
Ich habe mir das schon oft gedacht. Ich hätte gerne irgendwie so einen Wagen, mit dem ich so rumfahre, wo ich dann drin lebe. Und nein, ja. Das ist vielleicht irgendwann einmal, wer weiß, vielleicht wäre ich nochmal irgendwie crazy Planetarium Lady. So.
Aber so ein, ich meine, was so ein wie groß ist das, wenn das zusammengefaltet ist? Also wenn das transportabel ist?
Es ist so klein, dass es in mein Lastenfahrrad passt oder in den ICE, um damit nach Deutschland zu fahren.
Ja, aber
das ist klar, also eine Reisetasche, also das Zelt ist, es ist ja wirklich nur ein, das ist ja nicht irgendwie aufgeblasen wie eine Luftburg, das ist kein Doppelkammer-Ding, sondern es ist wirklich nur mit Luft aufgepumpt, hochgedrückt.
Ach so, statt
Boden,
also,
ja?
Zeltstangen,
also schwebt quasi.
Zeltstangen aus Luft sozusagen.
Oder? Genau, ja, okay. Luftdruck.
Ja.
Genau, so ist es. Und die, also es hat keine Stangen und nichts, es ist wirklich nur ein Stück Stoff. Es ist schon ein dicker Stoff, klar, weil muss halt irgendwie lichtundurchlässig sein. Und an der Innenseite hat es noch diese schöne hellgraue Projektionsfläche, außen ist es dunkelblau. Und es ist schon dick und schon, also schon ein gutes Gepäckstück, wiegt auch knapp 25 Kilo, das Ding. Ja. Aber es passt halt einfach in eine normale Reisetasche, größere Tasche hinein und der Ventilator ist in einer kleinen Tasche und den Computer, Beamer und Fischaugenobjektiv, das habe ich alles im Rucksack.
Mhm.
Und so bin ich mobil.
Aber dann kannst du doch auch ohne weiteres so einen Kastenwagen, wohnmobilartigen Kastenwagen haben und da dein Pop-Up-Planetarium hinten drin. Und dann,
ja,
kannst du in dem Ding wohnen. Und dann bist du die crazy Van-Lady.
Allerdings, jetzt wo du es so sagst, klingt es irgendwie noch plausibler in meinem Kopf.
Ich meine, also wenn du so einen Kastenwagen hast, ne? Also diese Sprinter oder Ducato oder wie sie heißen, die sind, je nachdem, wie du da drin liegst, zwischen 5,5 und 6,5 Meter lang. Gibt auch in 7,5 Metern, aber das wird dann irgendwann unhandlich. Bei 5,5 Metern liegst du hinten quer drin, bei 7 Metern liegst du hinten oder 6,5 Metern liegst du hinten längs drin. Und die haben praktisch im hinteren Bereich, unterm Bett, wenn du so willst, eine von außen zugängliche Garage.
Mhm.
Ja, und da kannst du normalerweise Fahrräder, Gartenmöbel oder sonst was reinstellen.
Planetarien.
Und dann,
ja, bei 5 Meter könnte ich ja fast schon aufstellen. Also, naja, nur in eine Richtung.
Auf dem Dach, genau.
Genau. Ja, mit so einer aufklappbaren Plattform oben drauf.
Und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ne? Aber in Deutschland wäre es so, wenn du sowas machen würdest und würdest dann draußen noch auf deinen Camper, weiß ich nicht, Pop-Up-Planetarium, wie auch immer das jetzt heißt, wie heißt denn das eigentlich, Pop-Up-Planetarium, Public Space, ja. Und würdest da Public Space Pop-Up-Planetarium-Aufkleber drauf machen, dann wäre das ein Betriebsfahrzeug. Ja?
Mhm.
Und dann rechnen wir mal kurz, wenn du ein Betriebs in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ich könnte mir aber vorstellen, dass es ähnlich ist, wenn du in Deutschland ein Betriebsfahrzeug dir zulegst, bekommst du unmittelbar nach dem Kauf die Umsatzsteuer erstattet.
Ja,
das sind 19.
Das ist sicher auch so.
Das
bei
sind
uns,
19% in Deutschland. Mhm. Das heißt, du kaufst dieses Fahrzeug für der Einfachheit halber 100.000 Euro, was es nicht kostet, sondern es ist günstiger, und bekommst sofort 19.000 Euro zurück.
Ja. Ja, und noch dazu ist es ja eine Betriebsausgabe, das
exakt.
Heißt, man kann das da
du
abziehen
es
und
ab. Genau.
Im Endeffekt ist es dann halb so teuer, weil es verringert dir deine
Sozialversicherungsbeiträge
und Steuern und so weiter und so fort, ja.
Ich gucke gerade, ab sind die jetzt? Und die kannst du, das schreibst du dann ab, ich glaube, was ist das, lineare Abschreibung von
über sechs Jahre.
16,67% pro Nutzungsjahr.
Pro Luxusjahr.
Pro Luxusjahr. Und je nachdem, wie hoch bzw. wie niedrig deine Einkünfte dann am Ende sind, hast du, also ich hatte mir das mal für meinen Campingbus ausgerechnet, auf mit der Annahme, er hätte 50.000 gekostet, was er nicht hat, der war günstiger. Und hab dann irgendwann ausgerechnet, dass ich, weiß ich gar nicht, nach diesem Abschreibungsmarathon und allem Pipapo hätte mich der Bus 10.000 Euro gekostet oder so. Wahrscheinlich habe ich mich verrechnet, aber ist ja egal erstmal. Aber ich wollte das jetzt nur mal einreden.
So, genau, das machen wir doch. Naja, ich meine, ursprünglich war ja die Idee des Projekts auch dezidiert autofrei zu sein.
Ah, okay.
Das war ja auch irgendwie so eine Grundannahme. Ich habe in England ja immer irgendwie, also ich hatte kein eigenes Auto, aber Auto fahren müssen. Ich bin auch oft im Zug gefahren, aber das war so mühsam, Fahrrad. Ich habe ja ein bisschen außerhalb der Stadt gearbeitet, bei einem großen Radioteleskop. Die stehen ja bekanntlich nicht in der Innenstadt rum. Ne?
Selten, also, sehr selten, ja.
Und das war irgendwie so mühsam. Und dann haben wir so eine Fahrgemeinschaft gehabt und sind dann halt irgendwie gemeinsam auch mit dem Auto gefahren, aber trotzdem, na, war immer Stau und immer
ja, das
und
nervt,
außerdem ja, nervt und außerdem Klimakrise und überhaupt, ja, und irgendwie habe ich mir gedacht, so, und jetzt reicht's.
Ja. Nein, jetzt mal passt.
Ohne Auto, ja. Und das habe ich dann auch irgendwie so halt umgesetzt in die Richtung, wenn man schon den Weltraum ohne Auto transportieren kann, dann gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr, oder?
Ja,
also zumindest in der Stadt, ja. Also echt in der Stadt ist es ja wirklich sinnlos. Aber gut, natürlich könnte man dann mit so einem Spacebus dann irgendwie auf Festivals fahren.
Ja, beziehungsweise
von einem Festival zum nächsten.
Könntest halt deinen
Aktionsradius. Den Weltraum so richtig unter die Leute bringen, ja.
Ja, genau. Ja, und deinen Aktionsradius halt erweitern. Die Frage ist natürlich auch dann immer, ob sich das lohnt, ne? Also nimmst du genug Kohle ein mit dem Ding, dass es sich rechnet, 500 Kilometer nach weiß nicht wohin zu fahren, um da so einen Abend was zu machen. Das ist, Aber es gibt demnächst...
Will ich das halt vor allem, ne?
Stimmt, willst du das, ja. Na, du willst ja in diesem Bus wohnen, hast du gesagt. Von daher ist das dann...
Viel lieber würde ich ja noch in einem Boot wohnen. Ich bin ja eher ein bisschen ein Wassermensch. Aber.
Ja, die Folgekosten, das sind ja noch schlimmere Folgekosten als bei einem Kraftfahrzeug. Das ist ja schrecklich.
Ja,
ich hatte eine Freundin von mir,
den Wind da auch aus dem Wasser heben und so, also zumindest in unseren Breiten.
Eine Freundin von mir hatte letztes Jahr noch ein Hausboot zu verkaufen. Soll ich die noch mal fragen?
Bringe mich nicht in Versuchung.
Das war ziemlich cool. Also richtig mit riesigen Tanks, schöner Solaranlage obendrauf, richtiges Wasserklosett. Ja. Also vom Allerfeinsten war das Ding. Ja. Zwei Zimmer.
Manu, wo steht denn das?
Wenn sie es noch hat, also wenn sie es nicht verkauft hat, dann ist es hier in der Nähe von Berlin. Also am Müggelsee oben, also östlich von Berlin.
Das wäre auch eine spannende Tour, das zu planen, wie man übers Wasser aus Berlin nach Wien kommt.
Nach Wien?
Ja.
Gut.
Oder ich ziehe nach Berlin, oder weil mein Hausboot dort steht.
Genau, wobei ich glaube, lieber in Wien leben würde, auch wenn es auf dem Hausboot ist. Wie käme man mit dem Hausboot von Berlin nach Wien? Also
es geht mit Sicherheit.
Das
geht alles, alles zusammen.
Also man muss halt gucken, wo man fährt. Also es gibt so, man darf zum Beispiel nicht einfach mit seinem privaten Sportboot, heißen solche Dinger dann, also das ist die Klasse oder die Kategorie. Mit sowas darf man zum Beispiel nicht einfach den Rhein entlang fahren. Da braucht man einen speziellen Führerschein für. Man darf nicht einfach über den Bodensee fahren. Ich weiß nicht, wie es mit der Donau ist, ob man da einfach so lang darf. Also wäre mal spannend.
Wäre spannend. Also ohne Motor darf man auf jeden Fall.
Ja gut, aber genau, so ein mehrere Tonnen Tretboot. Schweres Hausboot. Genau, das ist ein witziger, machst du einen Tretbootantrieb dran?
Ein Weltraum-Tretboot, oh Gott. Wir sind
mit genügend, also wenn die Übersetzung gut genug ist,
kann
sogar einigermaßen.
Geht alles, geht alles. Apropos Raumschiff.
Oh, goldene Moderationsbrücken. Das Publikum schreit auch gerade seinen Podcatcher an. Fangt endlich an!
Was ist mit denen?
Gottlosen Hunde!
Ist mir wurscht, ob du auf einem Boot oder in einem Bus wohnst. Reden wir über den Weltraum.
Genau.
Ich wollte mit dir über ein Schiff reden. Raumschiff. Also man nennt das nicht Raumschiff, man nennt das ja Raumsonde. Aber ich finde, man soll sie Raumschiff nennen, oder? Diese Dinge.
Auf jeden Fall.
Es gibt nämlich im April.
Sonden zu Schiffen. Sonden zu Schwerter. Na ja, bitte.
Schiffende Sonden.
So genau.
In den Weltraum einschiffen. Na, es gibt im April nämlich ein, wenn alles gut geht, ganz besonders arges Projekt, das seine lange Reise, seine lange und wunderbare Reise antreten wird. Weißt du, welches ich meine? Nein, du hast keine Ahnung.
Artemis.
Bei Traumdingen. Schon wieder.
Ich sag nein, immer Artemis. Artemis,
doch. Artemis kommt auch bald wieder. Artemis 2, diesmal mit Menschen an Bord, die noch nicht landen dürfen. Die Armen, stell dir vor. Fliegst um den Mond rum und darfst dir alles schön von oben anschauen. Na gut, die Armen, würde mich sofort melden, natürlich. Aber ja, nein, das kommt erst im Herbst 2024. Mhm. Haben wir noch ein bisschen. Aber jetzt im April, und zwar nämlich am 13. April, der glücklicherweise kein Freitag, sondern ein Donnerstag ist, gibt's den Start der wunderbaren Juice-Sonde. Juice, so wie der Saft. Mhm. Das ist der, also ein bisschen ein vergebener Moment, weil eigentlich sollte sie Juicy Me heißen, von ihrem Akronym her.
Juicy, Jupiter Icy Moons Explorer, Juicy Me, klingt aber so ein bisschen,
genau.
Klingt so ein bisschen wie, was du auf Instagram als Direktnachricht kriegst, obwohl du nie danach gefragt hast.
Genau, so klingt's, ja. Sehr gute Beschreibung, danke. Das ist vermutlich auch der Grund, warum sie Juice heißt und nicht Juicy Me. Aber ja, es geht um den Jupiter Icy Moon Explorer. Und das ist so richtig cool, das Ding ist so richtig cool. Es ist ein bisschen untergegangen, ich weiß noch nicht, warum.
Ich hab das Gefühl, dass ich davon zum ersten Mal gerade höre, tatsächlich.
Wir fliegen zum Jupiter.
Ja, und nicht nur das, wenn es der Icy Moon Explorer ist, dann wird Juice sich vielleicht ein paar Monde gleichzeitig angucken oder nacheinander.
Um die Icy Moons kümmern, genau. Ja. Und es ist ja so, dass viele Leute, die meisten Leute irgendwie von Europa wissen von dem Eismond des Jupiter und denken sich gleich so, die fliegt zu Europa. Nein, nicht nur zumindest oder nicht hauptsächlich, weil nämlich drei von den vier großen Monden des Jupiter Icy Moons sind. Nicht nur Europa. Mhm. Ganymed und Callisto haben genauso eine Eisoberfläche.
Ja.
Oder beziehungsweise eine gemischte, ne? So gemischt. Silikat, Stein, Eis,
gemischtes Eis. Kaffee Havelka. Also ich sitze im Kaffee Havelka und trinke irgendwie den achten kleinen Braun, ich kann das nicht aussprechen, hab Hunger und frage den Kellner, Herr Hagen hieß der. Das weiß ich noch, den haben wir dann später in der Kneipe wieder getroffen. Herr Hagen hieß der und hab gefragt, entschuldige, ich habe irgendwie ein bisschen Hunger, haben Sie was zu essen auch? Und dann sagte Herr Hagen mit einem wirklich sehr, sehr abschätzigen Blick, wie er so neben mir stand und auf mich runterblickte, Müllspelzen. Und ich habe nicht verstanden, was es bedeutet, weil damals war ich noch nicht so weit. Und sagte, was denn so? Und Herr Hagen sagte, gmischt. Und ich so, einmal bitte. Und kriegte dann einen riesigen Teller mit gefühlt 8 Stücken Kuchen drauf auf den Tisch gestellt.
Und hast wahrscheinlich irgendwie 70 Euro dafür bezahlt.
Das weiß ich nicht mehr. Ach, das war da. Damals hat es noch Schilling gekostet.
Oh, ist lang her. Das war natürlich, man muss wissen, das war natürlich ein Zeichen der Wertschätzung, dass er überhaupt mit dir gesprochen hat. Ne?
Ich weiß, genau. Ja, Herr Hagen war ein Pisser. Das haben wir dann auch, hat er glaube ich auch dann irgendwann
zugegeben. Ich sehe sein Gesicht vor mir. Ich kann mir so gut vorstellen.
Müllspäßen.
Wahnsinn. Super, ja. Immer wieder mal die lebenswerteste Stadt der Welt, oder?
Absolut.
Nur die Leute sind ein bisschen deppert.
Ich würde aus dem Stand tauschen, wenn ich könnte.
Ja?
Ja.
Naja, ich weiß nicht.
Ah, doch. Doch, doch.
Naja.
Doch, weil Wien hat Stil. Berlin hat keinen Stil. Berlin ist wirklich stillos.
Ja, aber
so
Berlin
in seiner Gänze.
Berlin hat Leben.
Das stimmt. Ah. Na gut.
Wien hat auch Leben, aber es ist schon einmal ein bisschen museal.
Ja, das stimmt. Das ist,
man traut sich nichts angreifen.
Ja, es ist ein bisschen wie Bonn, es ist satt.
naja, Moment mal, wie Bonn?
Wien ist das Bonn Österreichs.
Das, was Bonn mal war zumindest, aber das soll schon, da sind die Gemeinsamkeiten noch schon erschöpft.
Ja, aber es ist halt bei allen alten Residenzstädten ist das so, auch Dresden, du hast immer das Gefühl, man traut sich nicht was anzupacken. Ja.
Und das ist natürlich auch der Grund, warum dann halt selten viel Neues passiert, ja, in einer Stadt, wo es nicht so viel Altes gibt, ist es viel leichter Neues anzufangen, das ist eh ganz klar, ja.
Aber
es ist nicht, dass es nicht Altes gibt in Berlin, ja, aber das ist irgendwie so dieses Erhaltungsding, unser unser Hauptanziehungsmerkmal oder unser Alleinstellungsmerkmal ist unsere Geschichte und unsere Vergangenheit. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen zu wenig.
Aber in Berlin bin ich meistens ordentlich angezogen. In Wien bin ich meistens schlecht angezogen. Obwohl ich die Klamotten zwischendurch nicht gewechselt habe. Und das finde ich, ich habe irgendwie, Wien ist hübscher. Wien ist irgendwie, ja.
Ja. Na, das stimmt.
Ich bin halt auch Mitte 50, ja. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Also.
Naja, so jung bin ich ja auch nicht mehr. Also. Jetzt komme ich vielleicht auch schon langsam in das Wien-Appreciating-Alter. Genau. Nein, Wien ist natürlich toll. Wien ist schon eine tolle Stadt. Also, aber ich glaube, man hat auch als gebürtige Wienerin da natürlich immer ein bisschen einen anderen Blick drauf.
Wie cool ist das denn, bitte gebürtige Wienerin zu sein? Boah, cool.
Ja, aber das ist ja auch etwas, was nur Deutsche sagen, oder?
Ja, klar. Weiß ich nicht. Also ich meine, also möchtest du in Braunau? Ich habe eine Freundin, die ist in Braunau geboren. Soll ich die mal fragen?
Nein, danke. Frag lieber die mit dem Hausboot, was mit dem Hausboot ist.
Die ist irgendwo in Brandenburg geboren.
Apropos Boot, zurück zu unserem Weltraumboot.
Genau. Das wird jetzt hier so ein heimlicher Kampf. Ich versuche immer wieder abzulenken.
Reden wir darüber. Also, tschüss, Jupiter Icy Moon Explorer. Cool. 13. April, merkt euch das Datum, wird ein wahnsinnig toller, perfekter Raketenstart der Ariane 5, so wie es damals beim James Webb Space Teleskop gemacht hat, zu beobachten sein. Hoffentlich.
Mhm. Ich habe hier so eine Hasenpfote, an der reibe ich dann.
Sehr gut. Mhm. Ohne Hase dran. Einfach nur eine Pfote.
Genau, mit Hase dran.
Und ankommen wird Tschüss beim Jupiter im Juli. 2031.
Wow, das ist lang.
Du wolltest jetzt schon sagen, ist so schnell, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen, nee, was hatten die für einen Antrieb? Das hab ich wirklich gedacht.
Na, 3 Monate, nein, das schafft sie nicht. Also, es wird schneller gehen, aber sie hat eine lustige Flugbahn, nämlich mehrere Flybys, und zwar der erste beim Mond. Im August 2024. Also sie fliegt von der Erde los, fliegt mal raus, ja? Kommt wieder zurück, fliegt am Mond vorbei und dann kurz danach an der Erde. Das ist ein Doppel-Gravity-Assist-Manöver. Das hat man übrigens noch nie gemacht. Das ist das erste Mal, dass sie das ausprobieren. Mond, Erde, schnell hintereinander.
Aha.
Ja? Dann fliegt sie nochmal raus, noch ein Stückchen weiter diesmal, kommt wieder zurück und fliegt im August 2025 bei der Venus vorbei. Wow, fliegt nochmal raus, macht eine noch größere Runde, noch weiter nach oben. Sie schwingt.
Kommt dann nochmal zurück zum Mond.
Und kommt nochmal nicht zum Mond, aber zur Erde im September 26. Und dann fliegt sie weit hinaus durch den Asteroidengürtel. Aber es reicht noch nicht ganz, sie muss nochmal zurück. Und im Jänner 2029.
Alter.
Ihren letzten Flyby bei der Erde. Das heißt, die schwingt sich da dreimal an der Erde, einmal an der Venus irgendwie vorbei und quasi sie schwingt sich quasi immer höher, ja, oder immer weiter weg, bis sie dann im Endeffekt 2029 genug Speed drauf hat, um zum Jupiter zu kommen.
Krass, es sieht auch sehr spektakulär. Ich habe ein Video gerade gefunden von der ESA, das sieht auch absolut spektakulär aus, wie das Ding fliegt.
Ist schon cool, oder? Ja. Wie das funktioniert. Man denkt sich immer so, ja, die fliegen halt einfach los und dann dauert's halt lang. Also das stimmt auch, aber nicht nur. Ja. Also die müssen wirklich, man hat diese Flugbahnen ja immer eigentlich in Ellipsen. Ja. Also die Sonde ist ja schon auf einer elliptischen Umlaufbahn, nämlich wenn sie auf der Erde, auf der Startrampe steht. Ja. Also die Erde ist ja schon auf ihrer elliptischen Umlaufbahn. Und dann stoßt man sie an, nach oben mit der Rakete und vergrößert quasi diese Ellipse immer mehr, bis sie dann endlich quasi die Bahn vom Jupiter erreicht.
Könnte man theoretisch auch einfach geradeaus fliegen?
Ja.
Kostet das so viel Energie oder?
Kostet viel mehr Energie. Also das Problem ist, es kostet dich viel mehr Treibstoff und je mehr Treibstoff du an Bord hast, desto schwerer wird deine Rakete.
Ja.
Und desto mehr Treibstoff brauchst du.
Ja.
Und dann irgendwann geht's nicht mehr, ja. Und das Ding ist, dass, also, man kann mit anderen Missionen, die leichter sind, die weniger Gewicht haben oder weniger Treibstoff brauchen, auch einen kürzeren Weg nehmen. Aber Juice hat sehr viel Treibstoff an Bord, weil es ja 3 verschiedene Monde und Jupiter untersuchen soll. Das heißt, das macht jede Menge komplexe Manöver da draußen, schwingt von einem Mond zum anderen, ja. Wird auch übrigens das erste Ding sein, das einen anderen Mond umkreist als unseren eigenen. Mhm. Es wird in einen Orbit um Ganymed einschwenken, tschüss, und wird dann Ganymed umkreisen. Und wird dort übrigens auch die Orbiten, wie man das nennt, also landen, also nicht
wie?
Safely landen.
Sie stürzt
sich in Ganymed hinein, okay. um sie aus dem Weg zu räumen quasi. Also man macht das jetzt
Ganymed mittlerweile meistens so. Ganymed abzulenken, der dann dummerweise auf die Erde zustürzt. Oh.
Genau.
Nein. Tut uns leid.
Ganymed, ein bisschen größer als der Planet Merkur, den stört das nicht, wenn das so ein kleines Ding in ihn hinein rauscht. Das ist, ja. Aber ja, also sie hat ja jede Menge komplexe Dinge vor und braucht deswegen sehr viel Treibstoff und drum auch sehr, sehr schwer. Und drum muss sie da irgendwie, um Treibstoff zu sparen, weil man nicht noch mehr Treibstoff quasi auf die Rakete packen kann, muss sie diese lustige Flugbahn irgendwie da einschlagen. Ja.
Aber warum, ich verstehe die Physik noch nicht so ganz. Warum, also ich meine, ich schieße das Ding hoch, dann bin ich ja schon im Weltraum. Das heißt, ich müsste das Teil doch eigentlich dann bloß in eine bestimmte Richtung ausrichten. Und zwar da, wo ich weiß, wenn ich in die Richtung fliege, stoße ich irgendwann mit Jupiter zusammen oder so.
Aha.
Und dann gebe ich Gas und dann lasse ich fliegen. Also.
Ja. Dann brauchst du aber halt noch länger, wenn du nicht Schwung holst.
Okay.
Also du musst den Schwung, also erstens den Schwung holen, weil du ihn brauchst, um dort überhaupt hinzukommen. Du musst den Jupiter ja auch treffen. Also das bewegt sich ja alles.
Ja.
Du fliegst dann mit einer gewissen Geschwindigkeit los und der Jupiter hat eine gewisse andere Geschwindigkeit und die müssen sich ja auch treffen. Das heißt, das muss alles zusammenpassen und übereinstimmen. Ja, aber
das ist doch wesentlich einfacher zu berechnen, wenn ich sage, ich fliege einfach geradeaus. Also ich muss doch nur gucken, wo kreuzt sich denn meine Flugbahn mit der Flugbahn von Jupiter? Und rechne von da aus zurück, wie viel Gas ich geben muss und so. Also ich stelle es mir wesentlich schwieriger vor, da 27 so Swing-By-Manöver zu berechnen.
Naja, aber du stellst dir vor, du fliegst einfach von der Erde los und rechnest dir aus.
Wann muss ich starten, um mit meiner Geschwindigkeit die Flugbahn von Jupiter zu kreuzen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie lange das dann dauern würde. Ich meine, es kommt natürlich darauf an, wie schwer dieses Ding ist, ja.
Ja. Und du hast ja, und ich denke halt auch, weil du hast halt auch keine Reibung, das heißt, du musst es ja nur mal beschleunigen. Das kann doch so schwer nicht sein, sag ich. Und Florian Freistetter hört hier gerade zu und denkt sich, muss ich den Scheiß schon wieder erklären. Ja, Florian, das musst du.
Ja, aber das kommt davon, wenn du mir Himmelsmechanik-Detailfragen stellst. Ich meine, ist ja eh klar, oder? Naja, also man kann, wie soll ich sagen? Also es ist wirklich, wenn du dir vorstellst, du würdest, was wahrscheinlich leicht geht, oder leicht, und unter Anführungszeichen leicht, ist dort einfach quasi geradeaus, mehr oder weniger, ganz geradeaus kannst du nicht fliegen. Du fliegst immer in einem Bogen, weil du ja quasi auf der Erde mit einem Drehimpuls startest, ja? Also du bist...
Vielleicht ist genau das die Antwort.
Und du musst in einem Bogen fliegen. Mhm. Ja? Und jetzt hast du kannst natürlich deinen Bogen so ausrichten, dass du da quasi einfach losfliegst und dann irgendwann dann dort bist bei deinem Reiseziel. Wie man es ja auch zum Beispiel beim Mars macht. Wenn man von der Erde zum Mars fliegt, holt man normalerweise auch nicht Schwung, ja? Sondern da fliegt man los. Und da fliegt man los, wenn die Erde mehr oder weniger fast also auf der anderen Seite ist, ja? Gegenüber vom Mars. Das ist eigentlich, man nimmt da quasi den längsten Weg, weil es anders nicht wirklich gescheit ausgeht von den Geschwindigkeiten her und von der gekrümmten Bahn, ja. Aber das Problem ist, wenn du in eine Umlaufbahn möchtest, dann ist das alles viel schwieriger, weil du kreuzt nicht einfach nur die Bahn deines Zielobjekts, sondern du musst die Richtung und Geschwindigkeit matchen, ja. Damit du nicht einfach vorbeirauschst, ja?
Ja, von daher ist es dann tatsächlich sinnvoller, in Kurven zu.
Und dann ist es einfach, wenn du dann, also du kreuzt, wie kommst du von einer quasi geradeaus kreuzenden Bahn auf eine mit dem Ding mitfliegende Bahn?
Durch sehr heftige Bremsmanöver.
Und crazy. Also wie machst du das mit urviel Treibstoff? Geht auch wieder nicht. Also es ist alles, it's all not so easy.
Warum haben wir noch keinen vernünftigen Raumschiffantrieb erfunden? Das ist ja wirklich nervtötend.
Da musst du die Ingenieure fragen.
Echt, die sollen sich mal ein bisschen anstrengen. Nicht so viel Verschwörungstheorien sich ausdenken, sondern
arbeiten.
Genau.
Ich meine, das, was wir haben, ist ja jetzt auch gar nicht so schlecht. Es gibt andere Antriebsmöglichkeiten, die, mit denen man auch schneller fliegen kann, aber nicht so schnell, also nicht so sofort, ja. Mhm. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, du hast lang Zeit, um zu beschleunigen, wenn du irgendeinen, keine Ahnung, eine wilde interstellare Generation, eine Raumschiffmission, mhm, da irgendwie andenkst, dann kann man mit anderen Antrieben da fliegen, kann man zum Beispiel auch den Sonnenwind irgendwie einfangen.
Ja gut, diese so Dinger kenne ich ja.
Und schieben so lassen, ja, ja, und den ganzen
Ionenantrieb Schaß,
ja,
und was ist das?
Ionenantrieb, ja, ja, sowieso. Ja, übrigens hat die Mondbasis, wollte ich sagen, die nicht auf der Mondoberfläche, sondern in der Mondumlaufbahn fliegt. Das Gateway, so heißt es. Das Gateway hat einen Ionenantrieb. Das Lunar Gateway. Weil da, also, ne, wenn du schneller mal da irgendwie Bahn korrigieren willst und so, dann geht das ganz gut mit so einem Ionenantrieb. Mhm. Oder wenn du lang quasi Zeit hast, um zu beschleunigen, dann geht das auch gut. Und mit aber quasi schnellen so Manövern und schneller Beschleunigung, das ist halt, geht halt immer noch mit,
ja, so
irgendwie Treibstoff am besten. Obwohl, all vielleicht back, du nicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es da draußen schon irgendwie, vielleicht gibt es da Spezialisten für Raumfahrttechnik, die uns zuhören und jetzt sagen, die redet schon wieder Schwachsinn.
Genau. Was gibt es denn so für Raketenantriebe? Sag doch mal. Entschuldigung, Raumschiffantrieb. Genau.
Zähl mal auf.
Lass mal einen Kommentar da. Man muss ja mal machen. Call to Action. Genau, bei Instagram ja auch immer. Wie fliegt ihr denn
und
eigentlich zum Mond?
Wie fliegt ihr denn zum Mond? Und sagt es mir, wenn ich Blödsinn rede, vor allem in einem Raumfahrtthema jetzt, was so die technischen Details angeht, das ist ja halt auch wirklich nicht mein Spezialgebiet. Ja?
Nee, das
kann
natürlich
sein, dass ich Schaß rede. Ja, tschüss. Was wird Jules machen, nachdem es seine wahnsinnige, super Flyby 8 Jahre später Reise beendet hat?
Da auf Ganymed einschlagen, hast du doch gesagt. Und ich finde, auf diese Ganymed ganze Flyby-Nummer, aber diese Flyby-Nummer, Multi-Flyby-Nummer, die ist ja schon eigentlich cool genug. Das reicht ja schon als Mission.
Das würde eigentlich schon reichen, ja, genau.
Komm auf, wir messen nichts, wir machen hier einfach nur coole Manöver.
Das würde eigentlich schon reichen, aber sie macht extrem coole Sachen. Also es geht um diese Subsurface Oceans, ja, es geht um das Wasser, es geht um das flüssige Wasser, das vermutlich bei allen diesen drei Icy Moons da in rauen Mengen vorhanden ist. Es geht darum, natürlich auch die Monde einfach selber nochmal genauer zu untersuchen. Es war ja in den 90ern, in den späten 90ern, die auch wahnsinnig tolle, mega erfolgreiche Galileo-Raumsonde schon bei allen vier großen Monden vom Jupiter. Mhm. Und die hat auch die Bilder gemacht, die man kennt. Ne? Wenn man die guten Bilder, die man da hat, auch von Europa zum Beispiel, ne? Ja. mit diesen Linien, diesen Gletscherspalten da, ja, und so, die hat Galileo gemacht. Ist aber jetzt auch schon wieder 25 Jahre her. Ja? Und da möchte man jetzt einfach nochmal hin und eigentlich das, was Galileo gemacht hat, einfach nochmal machen, aber viel besser, viel genauer, viel mehr Detail und sich das einfach alles nochmal genauer anschauen.
Klar. Und wenn es dann das Tragische ist, wenn wir dann da sind, nach 25, dann 35 Jahren, mhm, ist die Technik, mit der wir nachgucken, schon wieder so veraltet, dass man eigentlich sofort wieder hinfliegen will, um nochmal nachzugucken. Ne?
Das sowieso immer. Aber es ist auch, ich meine, die Instrumente, also ich habe mir es kurz durchgeschaut, er hat zig Instrumente an Bord, dieses Ding, ja, macht lauter extrem coole Sachen, natürlich Kameras, die Magnetometer, wo man das Magnetfeld misst, woher man ja auch weiß, dass das Wasser da sein muss, ja, wegen dem Magnetfeld, das ist ja auch spannend. Mhm. Wenn wir fragen das die Kinder oft, wenn ich im Planetarium irgendwie sage, schau mal, na, das ist der Mond, das ist der beste Kandidat für Aliens, weil sie wollen immer Aliens sehen. Ja. Wo sind die Aliens? Naja, wenn dann auf Europa, mhm, oder einem anderen Icy Moon, ja, aber wenn dann dort, und dann sind sie immer ein bisschen enttäuscht, weil das ist halt, naja, keine Aliens. Aber das ist immer so, woher weiß man, dass da Wasser drunter ist, ja? Du misst das Magnetfeld, das diesen Himmelskörper umgibt, und zwar ist das ja hauptsächlich das Magnetfeld vom Jupiter, ja? Der hat das starke Magnetfeld.
Ja.
Aber dieses kleine Ding, dieser kleine Mond, rauscht dadurch das Magnetfeld, beziehungsweise eigentlich rauscht das Magnetfeld um diesen kleinen Mond rundherum, weil das Magnetfeld, mhm, quasi mit dem sich extrem schnell drehenden Jupiter quasi mitrauscht, ja, ja, dann fliegt das Magnetfeld, sehr starkes Magnetfeld, über dieses Ding drüber und man misst Störungen in dem Magnetfeld. Irgendetwas widersteht da diesem Magnetfeld oder wirkt dem entgegen. Ja? Und was kann das sein? Eine riesige Menge an elektrisch leitfähigen Material.
Mhm. Das könnte auch bedeuten, dass der aus Blei besteht. Könnte auch.
Stimmt, aber man hat ja dann auch Bilder, auf denen man sieht, dass das Ding weiß ist, zum Beispiel bei Europa. Ja? Also man sieht das ja auch, man sieht, das ist Eis. Man hat auch Bilder davon, man kann ein Spektrum machen und du kriegst da drinnen klar die Signatur von Eis, Wasser,
gefrorenes
Wasser.
Gut, also wenn ich jetzt mal kurz nochmal einwerfen darf, also man kennt ja Bleihydroxidcarbonat, Bleiweiß, das ist auch weiß.
Sieht aber in einem Spektrum ganz anders aus.
Verdammt.
Ruhe jetzt. Europa ist nicht aus Blei. Nein, hätte auch eine andere Dichte. Man hat ja auch, also was auch Galileo schon gemacht hat, ich gar nicht gewusst, dass Galileo das auch schon gemacht hat. Galileo, die Sonde, hat schon, also nicht Galileo der Mensch, der hat das noch nicht gemessen, aber Galileo, die Sonde, hat auch schon das Schwerefeld von diesen Monden, von den vier Monden vermessen. Die Schwerkraft dieser Monde, um damit die Dichte im Inneren und die Dichteunterschiede und damit auch die Struktur und Zusammensetzung und so weiter zu bestimmen. Ja? Und wie macht man das? Wie misst man ein Gravity Field, ein schwere Feld?
Radar.
Fast, ja, genau. Das Ding sendet Radiowellen zur Erde. Extrem exakt die Frequenz dieser Radiowellen. Mhm. Ich messe das auf der Erde und schaue, wie sich die verändern, wie sich die Frequenz dieser Radiowellen verändert durch die Rotverschiebung. Ah. Also ich messe quasi, ob dieses Ding stärker oder weniger stark angezogen wird von dem Mond. Ja, ob meine Raumsonde von dem Stück Mond, über das sie gerade fliegt, ob die da schon mehr oder weniger angezogen wird. Und so kann ich da quasi einen Unterschied in der Schwerkraft und in der Dichte und damit auch der Zusammensetzung bestimmen.
Aber wie, ich meine, diese Sonde, die wiegt 2,5 Tonnen. Wie präzise muss ich denn dann messen, um da Gravitationseffekte, also 2,5 Tonnen ist ja nix.
Ja, sehr präzise muss man
Alter,
messen.
Alter Vater.
Naja, ich meine, es geht auch um die Unterschiede in dem Körper, in dem Himmelskörper selber.
Ja.
Irgendwie. Aber ja, das geht. Man kann damit, zum Beispiel kann man dann messen, dass da jetzt irgendwie, also Wasser hat ja eine andere Dichte als Gestein. Ja? Mhm. Man kann dann zum Beispiel irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen, dass da eben eingeschlossenes Wasser sein muss, weil die Dichte auf Wasser passt, die Dichte, die ich da messe. Mhm. Das heißt, ich habe verschiedenste Arten von Messungen, die mir alle quasi, es hat noch keine quasi direkte Bestätigung dieser Wasserozeane, die es auf diesen Monden gibt, gegeben, aber jede Menge indirekte Messungen eben mit dem Magnetfeld, ja, oder mit dem Schwerefeldmessungen, ja.
Also ist Wasser die plausibelste Erklärung für die Daten, die wir sehen, aber sicher können wir nicht sein. Es könnte also auch irgendeine Bleiverbindung sein, die.
Nur noch Blei. Bei Europa. Du kommst mir nicht aus. Bei Europa ist es eigentlich. Bei Europa ist es so gut wie bestätigt, dass Europa einen riesigen Wasserozean unter seiner Oberfläche hat. Da hat zum Beispiel auch das Hubble-Weltraumteleskop hat Fontänen an Wasser, quasi Geysire beobachtet, wie sie aus Europa hinaus sprudeln und natürlich sofort verdampfen in den Weltraum, weil im Weltraum kann Wasser nicht als Flüssigkeit existieren. Wir haben das beobachtet, wir haben kleine Wasserfontänen, die von der Oberfläche quasi aufsteigen, mehr oder weniger gesehen. Natürlich ist die Auflösung, man kann sich diese Bilder übrigens auch ganz leicht anschauen im Internet, falls du jetzt gerade auf der Suche bist danach. Ja, was man da beobachtet hat, war Europa im UV-Licht und da sieht man die Aurora, ja, die Nordlichter, obwohl sie in dem Fall nicht im Norden sind, aber ja, die Nordlichter um Europa herum, die Aktivität quasi in dem Magnetfeld, das diesen Mond umgibt, und wie das Wasser durch seine plötzliche quasi Anwesenheit da diese Aurora, dieses Leuchten verstärkt. Und ich meine, die Auflösung ist natürlich jetzt nicht so, man kann nicht sehen, oh, schau mal, eine Fontäne. Ja, also so gut ist das natürlich nicht, ja, weil es von der Erde aufgenommen ist, das Bild. Es ist sehr, sehr pixelig, aber wer, was soll das sonst sein, was da irgendwie rausspritzt? Noch dazu ist es genau, also wie man es vorhersagen würde, was dieses Wasser mit dieser Aurora macht, was das verursacht, passt genau zu den Beobachtungen und so weiter und so fort. Ja. Also da ist eigentlich die Anwesenheit dieses Wassers gesichert, würde ich jetzt schon sagen. Ja.
Hat Europa eigentlich eine Atmosphäre?
Nicht in dem Sinne, wie man es, also nein. Europa hat quasi eine Art, naja, da ist Material quasi drumherum, eben auch das Material, das aus dem Inneren quasi hinaus geschossen wird da teilweise. Mhm. Das ist da, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine gebundene Atmosphäre ist. Ganymede hingegen hat eine ganz, 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 ganz dünne Atmosphäre. Und zwar, du wirst es nicht glauben, eine Sauerstoffatmosphäre.
Nein.
Ja. Das ist das einzige andere Ding im Sonnensystem, was wahrscheinlich eine Sauerstoffatmosphäre hat.
Wow.
Aber natürlich, also so dünn, dass man damit jetzt nichts anfangen kann. Aber ja, der hat Sauerstoff in einer Art Atmosphäre, die ihn umgibt. Und das ist auch jetzt überhaupt nicht irgendwie so außergewöhnlich im Endeffekt, weil Sauerstoff, also das ist, ich meine, ne, da ist Wasser. Wir wissen, dass diese Monde sehr viel Wasser, gefrorenes Wasser an ihrer Oberfläche haben. Und wenn da die Sonne drauf scheint, dann die UV-Strahlung der Sonne zerstört die Wassermoleküle, macht Sauerstoff und Wasserstoff draus. Und der Wasserstoff ist zu leicht und verflüchtigt sich in den Weltraum. Und der Sauerstoff bleibt übrig. Das heißt, ja, das ist...
Also jetzt nicht.
Ist jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, aber natürlich, aber, ja, Sauerstoff.
Genau, davon kann man leben, von Sauerstoff ja, kann man leben.
Zumindest, also nicht dort, aber im Grunde. Also Ganymede ist auch eigentlich super interessant, weil er auch irgendwie ganz, ganz andere Eigenschaften hat. Also eigentlich, das ist ja genau das, worum es eigentlich geht bei JUICE. Es geht darum, nämlich nicht nur ein Objekt zu untersuchen, sondern alle drei Eismonde. Io, der vierte große Mond vom Jupiter, kein Eismond, Vulkanmond. Also der ist sehr nah am Jupiter dran und der wird vom Jupiter so malträtiert, ja, von der Gezeitenkraft, durchgeknetet, dass er quasi sein Inneres nach außen sich übergibt, ergibt. Wie auch immer man das dann nennen mag. Also ja. Vulkanismus, geologische Aktivität, ja. Und da ist dann halt nichts mehr mit gefrorener Oberfläche. Aber die anderen drei, ja. Und JUICE soll jetzt eben da eine gewisse Variation in diesen Eismonden, diese Variation untersuchen, ja. Und zwar schauen, was da drin ist, was für Eigenschaften diese drei sehr unterschiedlichen Monde haben, die alle natürlich eins gemeinsam haben, dass sie mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit bzw. Sicherheit flüssiges Wasser unter einer Eisschicht haben. Ja. Also sie haben quasi dieses Wasser gemeinsam, flüssige Wasser, ja, das ist das Besondere. Wasser, gefrorenes Wasser gibt es im Weltraum jede Menge oder gasförmiges Wasser. Ja. Das ist jetzt nicht so, ist ein ganz simples Molekül, das ist nicht so außergewöhnlich, aber das Flüssige. Und da eben nicht nur Europa zu untersuchen, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass, also nicht nur das Wasser da ist, sondern dass da vielleicht sogar in dem Wasser was drin ist.
Was? Sag es. Ist das wahrscheinlich? Kann man das überhaupt in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken? Genau.
Nein, weil wir keine Daten haben für die Wahrscheinlichkeit von der Entstehung von Leben. Also wir haben einen Datenpunkt, die Erde.
Ja. Das ist ein bisschen wenig, ja. Da wissen wir noch nicht mal, ob das Leben hier entstanden ist oder von außen gekommen. Ja.
Und das ist das Spannende. Wir können... Ja, naja, irgendwie schon, ja. Vielleicht ist nicht auf die Art und Weise, wie manche Leute irgendwie da propagieren im Internet.
Was? Nein, ich meinte jetzt eher Asteroiden mit Mikroben.
Ja, genau.
Und, ne,
also
DNA
nicht Erich von denen.
Nein. Nicht, ich bin jetzt Präastronautik, meinst du, ne? Das,
sehr gut,
nee.
Ja.
Nee.
Ja. Aber das Spannende ist, kann sein, stell dir vor, JUICE findet... Ich meine, okay, stell dir mal vor, JUICE findet Leben. Ich meine, das ist die Sensation. Mhm. Die Sensation. Da kann jetzt kurz mal das James Webb auch scheißen gehen, hätte ich fast gesagt.
Ja, aber sowas Ähnliches.
In den Hintergrund treten, weil, also das ist natürlich die Sensation. Aber stell dir vor, es findet jetzt auf allen dreien etwas. Ich meine, das plötzlich ist irgendwie, bam, eine Explosion da und wir haben irgendwie, wow, ja, verschiedene Bedingungen, überall gibt's flüssiges Wasser und überall, wo flüssiges Wasser ist, ist Leben, das Universum ist voll mit Leben. Mhm. Oder es findet nichts, oder es findet eben zum Beispiel nur auf Europa, dann wissen wir, ne, das sind die Bedingungen, das sind die Unterschiede, die diese Monde haben in ihren Eigenschaften und dann haben wir einfach einen viel besseren Begriff davon, was die Bedingungen sind, die Leben braucht. Oder eben auch nicht, ja, wenn wir nichts finden. Aber es ist extrem cool. Und zu Europa noch, JUICE ist ja nicht die einzige Raumsonde, die in nächster Zeit Richtung Jupiter fliegt.
Sondern?
Es gibt noch eine zweite, der Europa Clipper. Das ist jetzt die Raumsonde der NASA.
Das hört sich aber gut an, Europa Clipper. So ein schlankes, NASA schnelles Schiff.
Genau, das ist auch die Idee dahinter, genau.
Okay.
Ja. Na, die NASA hat es irgendwie schon ein bisschen besser drauf, was so den Klang und auch die Publicity angeht. Also, ja, das ist leider so. Also gut, ja, JUICE ist auch okay, aber.
Ja, aber das ist halt die NASA, also das ist halt alles. Ne? Wir tun ja immer so, als wäre das alles so zivil da oben im Weltraum. Aber tatsächlich ist das ja auch sehr, sehr viel militärische Forschung, die da stattfindet. Und ich habe, das ist so tatsächlich meine Arbeitshypothese, die NASA geht einfach viel offener damit um, dass sie eigentlich mindestens auch, wenn nicht sogar überwiegend militärische Einrichtung ist. Das heißt, die haben auch begriffen, dass sie ihren zivilen Scheiß, umso geiler verkaufen müssen, damit die Leute das so hinnehmen, dass da eben auch Spionagesatelliten und so weiter mal hochgeschossen und entwickelt werden und sowas. Wir machen das ja auch. Ist ja nicht so, dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine 100% zivile Einrichtung wäre. Ne? Aber wir tun halt immer so, als wären wir, nee, wir machen sowas nicht. Wir machen keine Spionagesatelliten und sowas schießen wir gar nicht. Das kommt nicht in Frage, weil wir sind ja Pazifisten.
Ja, das kann schon sein, dass das damit irgendwie zusammenhängt.
Ich glaube wirklich so, wir sind einfach. Wir haben uns über die Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine derart starke Abneigung gegen alles Militärische anerzogen, dass wir gerne so tun, als gäbe es das bei uns nicht. Und darum halt auch nicht die Gegenbewegung haben, keine vernünftige PR und so. Guck dir mal, ich weiß nicht, ob das wie es in Österreich, aber guck dir mal in Deutschland Bundeswehr-PR an. Das geht halt gar nicht. Ne? Das ist halt super peinlich. Da willst du gar nicht, also wenn ich das sehe, denke ich, nee, oh Gott, ein Glück habe ich nicht gedient, da willst du nicht dazugehört haben. Und das ist in den Staaten, ist das was ganz anderes auch. Ne?
Mm. Also ja, die verkaufen ist das Wort,
ja,
das
genau.
Einfällt
ja.
dazu. Gell?
Die verkaufen ihren Scheiß einfach besser, weil sie ehrlicher sind in dem, was der Scheiß eigentlich ist.
Ja, das kann gut sein. Es ist halt einfach auch ein bisschen eine generell andere Kultur des sich Vermarktens.
Ja,
ne?
Es hat
ja auch irgendwie vielleicht wirtschaftliche Gründe zum Beispiel. Das auch.
Ich glaube, deren Finanzierungen sind auch gar nicht so sicher, wie unsere Finanzierungen dann letztlich sind durch solche Forschungsprogramme hier. Was ist das, diese europäischen großen Forschungsprogramme, wo ja doch sehr viel Geld drin steckt und auch sehr lange Finanzierungshorizonte dann dabei sind, ne?
Ja, und dass man sich irgendwie einfach verkaufen muss, das ist halt schon auch ein bisschen, ist halt natürlich auch ein bisschen so ein neoliberales Gedankengut, ne?
Ja,
es hat alles seine Vor- und Nachteile.
Aber das ist halt die Welt, in der wir leben. Das verschwindet ja nicht dadurch, dass wir sagen, nein, wir haben mit dem allen nichts zu tun, aber können die Mieten trotzdem nicht mehr bezahlen in unseren Innenstädten. Ne?
Ja,
in Deutschland, in Wien ist das ja anders.
Das mit den Mieten bezahlen ist in Wien anders. Ja, wir haben gerade die nächste Inflationserhöhung bekommen ab April. Ja.
Mir ist gerade was aufgefallen. Also. Europa Clipper kommt zum selben Zeitpunkt, also ungefähr zum selben Zeitpunkt bei Jupiter an wie JUICE.
Früher sogar.
Okay, könnten die zusammenstoßen? Warte mal, April 31 kommt der Clipper an.
Also der ist ein bisschen früher dort.
Okay.
Man hat einfach einen kürzeren Weg. Weil er mit einer anderen Rakete hochfliegt. Sie haben beim Europa Clipper sogar in Betracht gezogen, sie direkt quasi hinzuschicken.
Ohne
Flyby. Also geht's doch. Und zwar geht es mit der SLS. Dem Space Launch System, die neue riesenfette Megarakete der NASA, die ja auch die in der Artemis-Mission die Mondflüge übernimmt. Und die ist halt einfach sehr stark, hat einen große Kapazität und könnte das direkt machen und würde weniger als 3 Jahre brauchen. Also auf direktem Weg fliegt man auch nicht geradeaus jetzt, ja? Auch in einer Kurve, aber trotzdem auf direktem Weg ohne diese Gravity Assists schafft man das in unter 3 Jahren.
Ist das SLS eigentlich gut genug erprobt? Oder kann denen das um die Ohren fliegen? Also weil so eine Ariane, wenn eine Ariane explodiert, das passiert ja praktisch nicht. Also das würde mich sehr wundern. Aber,
okay. Ja, nein, die ist natürlich sehr gut erprobt. Die SLS ist auch gut erprobt in dem Sinn. Also sie haben ja schon jede Menge Tests und so weiter gemacht, aber natürlich weniger als ein neues System, ist eh klar, als weniger erprobt als ein erprobtes. Drum heißt es ja so. Also klar, die Sache mit der SLS war halt auch die, dass man nicht wusste, wann die jetzt wirklich einsatzbereit ist. Und also es war schon, man hat sich schon gedacht, ja, bis 2024, bis der Europa Clipper dann vermutlich Ende 2024 starten soll, wird es schon soweit sein, ja. Aber vor allem wird sie halt auch in Artemis-Programmen extensiv verwendet. Und okay, da war nicht klar, ob quasi eine frei ist, ja. Oder ob man die braucht für Artemis. Und Artemis hat einfach eine doch wesentlich höhere Priorität, dass da nicht zu Verzögerungen kommt wegen anderen Projekten oder nicht zusätzlich zu Verzögerungen wegen anderen Projekten, dass man einfach gesagt hat, hey, machen wir doch mit einer privaten Rakete. Jetzt fliegt sie mit der Falcon Heavy.
Ist auch so witzig irgendwie, dass Raketenstarts auf eine so seltsame Art und Weise alltäglich geworden sind beinahe, dass es eigentlich verblüffend ist, dass nicht überall so Raketen lagern, die man dann aus dem Lager holt und dann stellt man die da hin und macht dann den Satelliten drauf und peng, sondern dass auch der Bau einer solchen Rakete letztendlich jedes Mal wieder ein Prototypenbau ist, den von langer Hand planen musst und wie du gerade sagst, ja, man weiß nicht, ob das nicht für Artemis geworden ist. Ja, dann baut halt 2, so würde man sich denken, aber ja.
Es ist halt alles ein gewachsenes Ding, ja. Also man unterschätzt das ja auch, dass das geht ja alles nicht so geradlinig, weil da so viele Dinge dranhängen und es von so vielen Dingen abhängt. Man hat das so und so geplant, dann kommt's anders, dann plant man es so, dann plant man es um und na. Und im Endeffekt kommt ein Ergebnis raus, wo man sich denkt, wieso hat man das so gemacht? Ja, weil es kann halt einfach so, das ist ein bisschen so wie mit Menschen, ein bisschen so mit der Evolution, ja, wenn Leute irgendwie sagen so, wow, perfekt. Und ich denke mir, wirklich? Perfekt? Nein, da kann ich mir ganz andere, viel perfektere Systeme vorstellen als seinen menschlichen Körper, ja, wenn es viele Dinge geht. Aber er ist halt einfach gewachsen und er hat sich so entwickelt. Und
das so ist ja so, also alles, was defekieren muss, kann nicht perfekt sein.
Das hast du jetzt schön gesagt, ja. Gut, dass unsere Weltraumschiffe nicht defekieren müssen in dem Sinne. Naja, nein, ganz anderes Thema.
Nee, mach ruhig weiter.
Europa Clipper ist extrem cool, soll also eben auch Juice quasi komplementieren. Also die sind jetzt schon auch, die sind nicht jetzt im, es ist kein Space Race mehr, also nicht mehr in dem Sinn, wie es früher war. Schon ein bisschen natürlich immer noch.
Das machen wir dann gemeinsam mit den Amis gegen die Chinesen demnächst.
Genau, ja, das kommt dann. Super. Ja, genau. Toll. Sie stimmen sich schon ab, die ESA und die NASA, und komplementieren einander ein bisschen. Und eben dadurch ist dieser Europa Clipper das Ding, das quasi hauptsächlich eben sich um Europa kümmert, um den Mond Europa kümmert, und das europäische Projekt, das Projekt aus Europa, kümmert sich weniger um Europa, sondern um die anderen beiden Monde. Und es ist auch spannend, dass sie eigentlich zur gleichen Zeit dann im Endeffekt dort sind und operieren. Und der Clipper ist auch spannend, weil also der fliegt nicht in einem Orbit um Europa, könnte man ja glauben, dass das gut wäre, wenn man Europa untersuchen will, habe ich jetzt falsch gesagt, fliegt in einem Orbit, fliegt in einer Umlaufbahn um Europa, aber nicht in einer nahen Umlaufbahn, sondern in einem extrem elliptischen Orbit. Ja. Also der macht auch eigentlich in Wirklichkeit Flybys immer wieder.
Tatsächlich, es gibt eine Animation in der Wikipedia, das ist ja bizarr, warum machen die das denn?
Genau, bizarr, warum das, ja? Wegen der Strahlung hauptsächlich. Also eigentlich gibt es 2 Gründe. Der erste Grund ist die extrem starke Strahlung von wieder mal Jupiters Magnetfeld. Der Jupiter hat ein Magnetfeld extrem stark, das quasi den Sonnenwind bündelt, okay? Das fängt den Sonnenwind ein, lenkt den Sonnenwind ab und darum hast du dort überall, wo du nah an diesem Magnetfeld irgendwie dran bist, hast du extrem viel geladene Teilchen, die durch die Gegend rauschen. Und wenn du zu nah da dran bist oder da drinnen bist, und Europa ist ja der zweite Mond von den vieren, also der zweitnächste am Jupiter dran, ist ziemlich nah dran immer noch, ja? Nicht ganz so nah wie Io, aber trotzdem. Und da ist einfach zu viel Strahlung. Man hat sich ja sogar überlegt, ob man nicht eine Mondfähre
hieß es.
Aber ohne Fähre, also ohne Fahren.
Ohne
also
Fahren.
Ein Ding, das landet und steht bleibt.
Wie nennt man das? Das ist ein Lander, ne?
Ein Lander? Sagt man schon noch Lander, oder? Das hört sich jetzt gerade so komisch an.
Hört sich falsch an, ja, weil es halt auch Lander heißt, je nachdem, in welchem Land man ist.
Jetzt sagen wir einfach mal Lander, ein Europa-Lander. Und das Ding ist aber, dass das eigentlich gar nicht so viel Sinn macht, weil das Ding könnte nur ungefähr 3 Wochen überleben.
Krass.
Vielleicht ein bisschen länger, aber das wäre die angedachte Lebensdauer gewesen von diesem Lander. 3 Wochen, weil es dann von dieser extrem starken Strahlung bombardiert und einfach die elektronischen Systeme davon zerstört werden.
Das heißt, das deutsche Wort ist Landesonde.
Landesonde.
Was heißt denn das dann für Leben, wenn die Strahlung in Jupiternähe so extrem ist?
Naja, das Leben ist ja nicht auf der Oberfläche, sondern wenn dann.
Okay, hinterm Filter unter. Sozusagen. Ja.
Und dieser Filter.
Und durch Blei und kommt sozusagen Strahlung ja auch nicht so gut durch. Ne?
Du.
Zack, zack.
20 Kilometer Eis, Darling, sind wahrscheinlich sicherer als Blei. Das ist ja auch, man verwendet ja auch Wasser als Strahlenschutz. Weil Wasser, also ne, das ist mit diesen Wasserstoffkernen, das bietet guten Widerstand zu den Partikeln der kosmischen Strahlung. Unter diesem Eis, da kommt wahrscheinlich nicht besonders viel durch. Ja. 20 Kilometer, das muss man mal vorstellen, 20 Kilometer Eis.
Ist ziemlich dick, ja. Da muss man lange Auto fahren, um das abschmelzen zu lassen über Klimaeffekte.
Noch dazu wäre es blöd mit dem Landen, weil das Ding hat wahrscheinlich etwa 15 Meter hohe Eisspikes an seiner Oberfläche.
Ein Stalagmitenplanet?
Ja, genau.
Wow.
Ja.
Boah, wie cool ist das denn?
Das ist extrem geil, oder? Und zwar super nah aneinander dran. Also wahrscheinlich so mit so 10, unter 10 Meter Abstand voneinander. Cool. 10 Meter hoch, ja? Irgendwie so zuck, zuck, zuck. Überall. Man weiß es noch nicht genau. Aber das wäre eine Möglichkeit. Es passt zu den Daten. Und das gibt's ja auch auf der Erde, diese Spikes. Und auch auf Pluto. Auf Pluto hat man die auch gefunden, wie die New Horizons Raumsonde vorbeigerauscht ist und super hoch aufgelöste Bilder gemacht hat während ihrem Vorbeiflug. Hat man diese Spikes dann dort gesehen.
Entschuldigung, also, wo auf der Erde finde ich das denn? Also in Tropfsteinhöhlen, ja, aber...
Naja, das sind ja die Tropfsteine, die sind ja nicht quasi aus Eis. Also das sind nicht aus
Tropfeis.
Das gibt's überall dort, wo es starke Sonneneinstrahlung und extrem ruhige atmosphärische Bedingungen gibt, also in der Wüste meistens. Die gibt es in der Atacama-Wüste auf der Erde. Das ist, und wahrscheinlich an anderen Orten auch, aber dort unter anderem. Das entsteht, wenn die Sonne da irgendwie reinknallt und das Wasser sublimiert, nennt man das. Also es wird sofort gasförmig.
Ja.
Geht gar nicht über den flüssigen Zustand. Und dann hast du quasi extrem stille Luft, beziehungsweise extrem stilles Nichts auf Europa. Und dann kann sich das so zu diesen Spikes quasi aufspiken, das sublimierte Eis. Ja.
Ja, ich sehe gerade ein Foto. Penitentes nennen die Dinger sich in der Atacama-Wüste,
genau.
Ja.
Genau. Schaut cool aus, oder? Also vielleicht ist Europa von 15 Meter hohen Penitentes.
Penitentes Europeanas.
Exactamente, amigo. Okay.
Das ist auch so ein Phänomen. Es gibt ja noch so ein Phänomen in der Wüste, diese wandernden Steine, was ja auch irgendwas mit Eisbildung zu tun hat. Kennst du das? Diese,
nein.
Das riesige Stein.
Ich kenne nur die Wackelsteine im Waldviertel.
Nee, es gibt so, nein, es gibt so, es ist auch so ein, ich weiß leider nicht, was das heißt, es gibt so ein Phänomen in Wüsten. Das sind halt Steine, riesengroße Steine, also wirklich sehr, sehr große Steine, also so VW-Käfer große Steine oder sowas, weiß ich nicht. Mhm. Und die wandern durch die Wüste und ziehen Spuren hinter sich her. Und lange Zeit war auch unbekannt, warum die das tun. Und es ist so, dass darunter sich Eis bildet. Und bei starken Winden ist dieses Eis glatt genug, um den Stein langsam vorwärts zu bewegen. Das ist total faszinierend, ja, ja.
Es gibt die ärgsten Sachen, oder?
Ja, und dazu muss man noch nicht mal ins Weltall gehen.
Muss man manchmal nicht.
Siehst du, wandernde Felsen heißen die Dinger und es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag. Ja.
Gibt
2014 das erste Mal geklärt worden.
Aber ich freue mich schon auf ein Bild von diesen Ice Spikes, von diesen, nennen wir sie Penitentes, das klingt besser.
Penitentes.
Ich glaube, sie heißen auf Englisch auch Penitentes, oder?
Penitentes.
Weil nämlich die Kamera auf dem Europa-Clipper gewisse ausgewählte Stellen mit einer Auflösung von, halte ich fest, einem halben Meter fotografieren wird.
Das ist oder? Ja, ist es das? Ich hätte gedacht, du sagst jetzt einen halben Zentimeter.
Nein, also das... Also,
aber dazu muss man dichter ran, ne?
Ja, ich meine, die ist schon dicht ran. Die fliegt da halt immer wieder auf der extrem elliptischen Bahn da irgendwie immer wieder nah ran. Ist aber meistens schon irgendwie ein paar hundert Kilometer oder so entfernt, ein paar tausend. Aber ich glaube, bis zu 25 Kilometer Nähe. Höhe. Ja,
und wenn du oft genug mit einem halben Meter Auflösung ungefähr die gleiche Stelle, ungefähr dieselbe Stelle fotografierst, kannst du hinterher eine bessere Auflösung extrapolieren, ne?
Vielleicht.
Ja, würde ich
weiß nicht, ob das jetzt schon die best erreichbare Auflösung ist oder ob das die Kameraauflösung ist. I'm not sure. Aber wir werden die auf jeden Fall, das wäre erstmal ein halber Meter, das ist schon cool. Das ist ungefähr so wie das, wie was wir vom Mond haben, ja?
Ja.
Ne?
Aber vom Mond, von der Erde aus, vom Mond haben.
Ja.
Ja.
Aber die Bilder von unserem Mond, das heißt, wir haben jetzt bald von Europa die Bilder quasi mit der gleichen Auflösung, wie wir Bilder von unserem Mond haben.
Aber ich möchte bitte National Security Agency Auflösung über den Jupitermonden haben.
Da musst du
Kennzeichen lesen können und sowas.
Da musst du bei wem anderen Einspruch erheben. Das kann ich dir leider nicht liefern. Ich finde, es ist schon so eigentlich gut genug. Und es hat auch extrem viele andere extrem coole Experimente an Bord, die ärgsten Sachen machen. Ich meine, wir werden nach dieser Mission, also diesen beiden Missionen eigentlich, wir werden so viel wissen. Mhm. Man kann gar nicht so viele Podcasts füllen mit Wissen, das wir nachher haben. Es wird extrem.
Und das Traurige ist, dass dieses Wissen, das haben wir dann, also ich weiß noch nicht mal, ob ich dann noch am Leben bin, wenn wir dieses Wissen endlich haben oder wenn wir die Daten soweit ausgewertet haben, dass wir sie zu Wissen machen können, weil das ist ja das Nächste. Klar, man kann sich dann irgendwie schöne Fotos angucken, aber da richtig Wissenschaft drüber zu machen, dauert dann ja im Zweifelsfall nochmal ein Jahrzehnt, ne?
Naja, also es wird dann wahrscheinlich für längere Zeit da Neues entdeckt werden aus den Daten, aber sagen wir jetzt mal so die Grund...
die coolen Fotos, die werde ich dann noch sehen, wenn ich im Altersheim sitze. Also die coolen
Fotos sieht man sofort. Nein, im Altersheim, Mitte der 2030er Jahre hast du schon vor, im Altersheim zu sitzen.
2036 gehe ich in Rente.
Na, dann hast du es noch in deinen letzten beiden Arbeitsjahren. Willst du wirklich in Rente gehen und nichts tun? Willst du in einem Liegestuhl
das
sitzen?
Das finde ich total geil, ja.
Ja?
Ja, im Liegestuhl irgendwie sitzen, aufs Meer gucken, ab und zu mal Nase bohren.
Und ab und zu mal Bilder von Ganymede.
Von Ganymede sehen und
Europas Penitentes anschauen.
Gelegentlich dummes Zeug in Podcasts reden. Das wäre so... Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir eigentlich ab morgen schon gut vorstellen. Aber,
ja, ich wollte gerade sagen, da müsste man eigentlich gar nicht auf die Rente warten, oder?
Ja, das Geld reicht nicht. Ne?
Sagt die NASA auch immer, gell?
Ruth Grützbach, vielen Dank.
Gerne.
Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.